Und deshalb kommt meine erste Frage, die ist gleich ein bisschen heikel, denn ich frage dich als Künstlerin, ich bitte dich sozusagen dein eigenes Werk zu interpretieren. Wie würdest du deinen Stil oder vielleicht sogar auch deine Themen beschreiben, charakterisieren?
Der Künstler machen das ja nicht so gerne, von daher gibt es, glaube ich, nur einen kurzen Satz. Und der Satz wäre dann sowas wie ein Puzzle der Träume oder die Magie der Träume.
Aber man kann schon sagen, Professor, man kann schon sagen, Träume sind ein Thema, was sich durchzieht.
Auf jeden
durch
Fall.
Die Bilder. Und die Züge, die wir hier sehen, heißen ja einmal Paradise Lost und Lucid Dreams. Da fand ich interessant, beide Titel haben eigentlich auch so eine Spannung in sich. Also das Paradies ist der Zustand, den wir nie erlangen, sozusagen dieser perfekte Zustand. Und er ist jetzt auch noch verloren, also nur noch die Sehnsucht nach dem Paradies bleibt. Und bei den luziden Träumen ist es eigentlich auch interessant, weil luzide Träume sind ja Träume, wo man, wissen vielleicht alle von Ihnen, wo man während des Traumes merkt, dass man träumt und den Traum vielleicht sogar steuern kann. Und für mich wirken deine Bilder oft im positiven Sinne rätselhaft, weil ich den Eindruck habe, ich kann sie eigentlich nicht entschlüsseln. Also ich weiß, sie sind sozusagen symbolisch verschlüsselt. Ich bin so ein bisschen auf mich zurückgeworfen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist fast wie so ein malerischer Rorschach-Test. Also so, ich habe den Eindruck, ich erfahre mehr über mich, wenn ich jetzt sehr viel hinein interpretiere. Und ne, also Freud würde sagen, er könnte dann mehr über mich sagen an meiner Interpretation als vielleicht über die Bilder. Ja, also wie kann man sagen, sind die Bilder auch für dich selber rätselhaft, die Motive? Kommen die aus Träumen oder verarbeitest du
Träume? Ich muss sagen, ich träume selber gar nicht.
Nein, wirklich nicht?
Nein.
Also, das heißt,
vielleicht habe ich 3 Träume im ganzen Jahr, an die ich mich erinnern kann,
ja.
Aber ansonsten ist bei mir schwarz und dunkel.
Und Tagträume, also es gibt in der Traumforschung diese interessante Beobachtung, dass wir immer denken, ja, die Träume, das ist dann, wenn wir die Augen zumachen, dann kommen diese Assoziationsketten, aber im Alltag haben die das ja auch manchmal so, wird manchmal so Mindwandering im Englischen genannt, wenn der Geist so auf Wanderschaft geht. Und das ist auch traumähnlich, also man springt dann auch vom, was ist ein Beispiel, also wenn man so, ich sehe den Schwan, dann denke ich vielleicht an Schwansee, dann denke ich an Ballett, dann komme ich zu David Letterman, weil Ballett und Lett was zu tun hat. Also diese Assoziationsketten, ist das was, worin du dich reinbegibst, wenn du Ideen entwickelst, oder hast du die auch nicht?
Nein, die habe ich schon. Ich weiß eigentlich, was ich da mache. Und ich habe einen Freund, der sitzt ja auch heute Abend, also ein guter Freund von mir, und manchmal kriegt er ein Bild von mir geschickt. Und weil ich dann einfach wissen will, wie er das als Publikum dann empfindet. Und er sagt dann immer zu mir, ja, aber sag mal, was heißt das denn eigentlich? Und dann denkt man sehr wütend. Ja. Und dann kann der sich nicht mal, es hat so lange gedauert, das Bild zu malen, kann der sich nicht mal 10 Minuten hinsetzen und sich das Bild angucken und auf sich wirken. Dann, warum würde ich es denn erklären? Wenn ich es erklären soll, dann hätte ich doch über das Ganze eine kleine Geschichte geschrieben.
Ja, also die ästhetische würde ich auch so sehen, die Verwirrung, dass manche mit Rätsel haben. Das Rätselhafte ist eigentlich die ästhetische Erfahrung. Also der erste Impuls ist, man möchte eine Einlösung haben, man möchte wissen, warum hat das Schaf die Prothese? Das war meine erste Frage, die mir kommt, aber man muss die Frage eigentlich unterdrücken. Das Schaf hat einfach eine Prothese und irgendwas passiert mit dem Schaf der Prothese.
Ja, er ist ja eine Manege.
Okay.
Das heißt ja, das Bild heißt ja Schaf in der Manege.
Ja.
Wenn man das halt im Titel, das im Leben ist, Circle of Life.
Ja. Das hilft mir noch nicht weiter.
Okay.
Das Rätsel wird sich vergrößern.
Also ich glaube, ich selber mag irgendwie nichts, was irgendwie an der Wand hängt und was ich gleich irgendwie bekommen kann.
Ja.
Ja, genau, wenn ich irgendwie mit jemandem spreche, will ich nicht gleich sein Geheimnis kennenlernen, sondern ich möchte mir über den Lauf der Zeit, ein Jahr, 10 Jahre, manche Leute sind 50 Jahre verheiratet, möchte ich irgendwie wissen, was ist da los. Und das muss immer so etwas da sein, was einen interessiert. Und so soll eigentlich auch ein gutes Bild sein. Das ist, das ist so damals, dass man es vielleicht nicht ganz bekommt, aber dass man immer wieder davon angezogen ist, was ist da los.
Ja, das ist weitergearbeitet. In deinem früheren Werk ist, könnte man sagen, relativ wenig Farbe in den Bildern. Also sie sind fast schwarz-weiß und wenn dann so sehr, vielleicht eher pastellig und sehr
genommen milchig.
Und man könnte auch sagen, da lag fast auch so eine Art, wie so eine Art Patina, so eine Art Vergänglichkeitsschleier über den Bildern, so eine, kann ich schwer Worte fassen. Jetzt ist es aber so, die neuen Sachen, wenn man die jetzt im Kontrast sieht, sind sehr farbig. Wie kam die Farbe plötzlich in die Bilder oder gibt es da einen Grund?
Also früher habe ich mich immer sehr zurückgenommen, weil ich eben selber festgestellt habe, schon in den 90er Jahren, dass die Welt da draußen immer bunter und bunter wird. Und dieser Welt, das Bunten und jeder will irgendwas, wollte ich mich dann auch entziehen. Und damit bin ich dann einfach umso milchiger, weißer geworden. Und wie ist die Farbe in die Bilder jetzt gekommen? Es ist wirklich, hat sich so eingeschlichen, so ganz langsam. Am Anfang war meinetwegen die Wolke noch schwarz und zum Schluss war die Wolke dann silbergrau. Und so hat sich das dann einfach auch immer mehr zusammengesetzt. Und wenn man so lange nicht mit den Farben gearbeitet hat, dann war es auch eine Entwicklung und eine Herausforderung, dass man eben wieder mal was anderes, was erleben wollte. Man darf nicht stehen bleiben.
Du hast mal gesagt, Rot ist eigentlich eine Farbe, die du gar nicht so gerne in Bildern.
Rot geht nicht in Bildern, Rot geht eigentlich gar nicht.
Aber jetzt, wenn ich mich umschaue, würde ich sagen, zweimal ist, also der Fliegenpilz ist rot.
Das stimmt, ja. Aber das ist jetzt so ein Rot, mit dem kann ich leben, mit dem Bild da hinten. Da ist ja auch ein Stückchen Rot drin, da muss ich mich selber erstmal daran gewöhnen und denke, ja, das ist okay. Aber ich glaube, Rot geht dann eben auch so, wenn es mit Dunkel in Kombination steht. Ja. Aber so schrecklich, darüber haben wir uns ja auch vorhin unterhalten, wenn man irgendwo reinkommt und dann ist da irgendwie so ein rotes Sofa oder sowas. Ja.
Ja.
Oder, ja.
Wenn Leute sich in den 90ern extravagant einrichten wollten. Ich komme aus Hannover, da war das so, da macht man sich ein rotes Sofa so irgendwie zwischen die Stahlrohren.
Ja, so sagt er auch ganz viel, auch bei den Autos so, hallo, ich habe ein rotes Auto, da sind mindestens vier Kinder drin.
Ja. Und das Meer ist auch ein, kann man sagen, Motiv oder Thema, was sich durch eigentlich das Gesamtwerk zieht. Also bei den Fotografien, bei den Gemälden, aber sogar auch in deinen Geschichten. Welche Rolle spielt das Meer?
Also ich habe darüber mal nachgedacht, warum das eigentlich so ist und kam dann irgendwie selber zu dem Schluss, dass der erwachsene Mensch, glaube ich, aus 70% Wasser besteht und dass ich vielleicht 72% habe und dass ich
jetzt auch
von dem 72. Wasser angezogen bin. Und ich lebe auch selber in dem Wasser zu sein, ich bin Schwimmer und das ist so ein Element oder das Element, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, im Wasser. Und wenn es so auch um Inspirationen geht und verbunden sein, dann muss ich einfach ins Wasser. Oder wenn ich krank werde, dann muss ich einfach ins Wasser, um wieder gesund zu werden. Also eigentlich lebe ich hier, das ist so ein Fischwasser, dann klappert es dann.
Ja. Du hast ja auch mal gesagt, wenn du verreist, nimmst du eine Taucherbrille.
Immer. Also, gibt kein Leben ohne Taucherbrille, ja.
Das bringt mich zu einem anderen Motiv, was mir auch aufgefallen ist.
Ich habe gar keinen Regenschirm beispielsweise.
Also, wenn es regnet, Taucherbrille.
Nein, das nicht. Ich habe irgendein Buch mal gelesen, da war ich irgendwie 20, dass nur der Pessimist einen Regenschirm sich kauft. Und seitdem habe ich mir nie einen Regenschirm gekauft und habe auch keinen. Aber wenn es dann regnet, kriegt man immer mal wieder einen in die Hand gedrückt. Also Regenschirm nie, aber Taucherbrille immer.
Und ich frage das auch deshalb, weil es gibt eine Verbindung zwischen Meer und Taucherbrille zu einem anderen. Und ich finde das auch sehr interessant, finde, nämlich den Oktopus, den Tintenfisch. Der Oktopus taucht ziemlich oft auf. Wir sehen es leider nicht auf den Bildern hier, aber wie gesagt, wenn man die restlichen Bilder anschaut, auch die Kurzgeschichten. Was hat es mit dem Oktopus auf sich?
Ja, ich liebe den Oktopus so? Und ich war ja auch schon tauchen gewesen. Und ich liebe dann auch so kleine Filmchen, gibt es da manchmal über den zu sehen. Und der Oktopus ist sehr, sehr intelligent. Und der lauert Tauchern hinter Felsen auf und macht mit denen Spieße. Und beim Tauchen selber habe ich dann auch mal einen kleinen in der Hand gehabt. Und der war lustig und hat auch ein bisschen gerunken. Und von daher, also ich konnte keinen Oktopus essen. Und wenn man mit mir essen geht und ist so doof, bestelle ich einen Oktopus. Das ist nicht so gut, ja.
Also kein
guter Abend.
Kein Hüpfosalat.
Nein.
Ich wollte nur Brezeln.
Genau.
Und also ich fand den Oktopus, sage ich gleich noch aus einem anderen Grund, sehr interessant. Aber ein zweites Motiv, was ich auch interessant finde, ist der Pilz. Wir sehen jetzt hier einen Fliegenpilz, aber auch, oder da hinten ist euch auch so im Hintergrund ein Pilz. Das ist auch etwas, was man oft bei dir entdeckt. Ja, welche Bedeutung, welche Signifikanz hat der Pilz?
Ja, der Pilz ist auch ja, ein Wesen, das nicht das Wesen, sondern die Substanz des Pilzes kann einen ja auch wieder in eine Zwischenwelt führen.
Ja.
In einer Zwischenwelt bin ich ja sehr interessiert. Und ich finde aber auch so einen Pilz, wie er so ist und wie er so da steht, total formschön. Ich bin ja auch ein Läufer im Wald. In der ganzen Pandemie waren ja die Schwimmbäder geschlossen, man musste immer laufen gehen. Und wenn man dann irgendwie so mitten im Wald ist und sieht dann irgendwie so ein ganzes Beet voller Fliegenpilze, ist schon schön. Und dann kommt man am nächsten Tag, bei mir ist so gegangen, und dann kommt man am nächsten Tag wieder zu diesem Beet oder Lichtung mit den Fliegenpilzen und plötzlich ist einer nicht da. Oder einer ist abgebissen.
Ja.
Und dann frage ich mich so, was ist denn da passiert? Wir hatten mit dem wieder.
Welcher
Nachbar hat den?
Welcher Künstler hat nach Inspiration gesucht?
Genau, der wollte die Ehefrau nicht mehr haben.
Ja. Und das dritte ist die Wolke.
Die Wolke, ja.
Die Wolke ist auch so.
Die Wolke kam präsent. Und ging, aber die Wolke ist immer mehr geblieben, ja. Ich glaube, die Wolke hängt auch damit zusammen, dass ich immer wetteraffiner werde. Und auch die Wolke ist ja auch so vergänglich und sie reißt und sie. Wenn man sich irgendwie noch daran erinnert, auch als man klein war, kann man jetzt auch immer noch machen, muss man gar nicht mehr klein oder jung sein, dass man irgendwo da liegt und schaut einfach den Wolken zu und wie sie sich verändern und neue Gestalten bekommen. Das war auch immer einfach für mich zu sehen. Und deswegen finde ich die Wolke großartig.
Und ich habe jetzt eine Gemeinsamkeit, es ist interessant, dass du das sagst, ich hatte so eine Gemeinsamkeit gesehen, vielleicht habe ich die jetzt auch projiziert, aber Oktopus und Pilz haben auch noch was Besonderes, weil sie so eine Art Zwischenform sind, so eine Mischung. Also für alle, die sich aus dem Biologieunterricht erinnern, die Pilze sind heterotrophe Lebewesen, die sich von anderen Lebewesen ernähren, aber ortsfest sind. Und erst 1969 haben die ein eigenes Reich in der Biologie bekommen. Ne? Dort gab es Pflanzen und Tiere, das sind die Großreiche. Da hat man gesehen, Pilze sind eigentlich weder eine Pflanze, weil sie sich nicht durch Photosynthese ernähren, sondern von anderen Lebewesen, wie der Mensch, also wie die anderen, die Tiere. Aber sie haben diese festen Zellstrukturen, eher wie Pflanzen, und die meisten von ihnen sind halt ortsfest im Gegensatz zu den Tieren. Und sie nehmen eigentlich so eine Mittelposition im Tierreich ein. Und bei den Kopffüßlern, also den Mollusken, sind die Oktopoden, also die Tintenfische, es gibt so, glaube ich, 300 Stück ungefähr, 300 Arten, auch besonders, sind eigentlich auch so ein Sonderling, kann man sagen, weil sie eigentlich so die Aliens unter den Tieren sind. Die haben keine näheren Verwandten, also sie sind verwandt, aber sie haben keine näheren Verwandten. So ein Ast der Evolution, der so ganz alleine da steht. Und sie sind, wie du es ja beschrieben hast, es gibt dieses komische, es gibt keine intelligenten Mollusken außer den Tintenfischen. Und die sind sehr, sehr intelligent, ne? Die können diese ganzen Aufgaben sich tarnen, dann gibt es die so Steine nehmen und sich dann so darunter verstecken, wenn die Tiere kommen. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Film gesehen hat, Octopus Teacher, für alle, die Netflix haben. Da wird ein Oktopus gejagt von einem Hai und er kann ihm nicht mehr entkommen. Und in dem Kampf mit dem Hai klemmt er sich hinten auf den Rücken von dem Hai und dann guckt der Hai die ganze Zeit, der Oktopus muss den Oktopus und kann ihn nicht mehr sehen und der reitet dann die ganze Zeit mit dem mit. Also so wie so eine Rache dafür, dass er angegriffen wurde. Und das ist halt auch eine Sonderform, also sind eigentlich Weichtiere, aber so intelligent wie Säugetiere, also auch so eine Sonderform. Und Wolken ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Zwischending, sind nicht fest und nicht flüssig, sie sind irgendwie aus Wasser, aber nicht greifbar.
Ja, der Oktopus kann ja auch so viel machen. So eine indische Tänzerin, dann diese indische Figur, wie heißt sie nochmal, mit den vielen Armen, die dann, ja, kann sein, die dann hin und her balanciert. Und vom Oktopus kann man sich vorstellen, dass er irgendwie in der einen Hand was trägt, in der anderen Hand, Arm, eine Zigarette raucht, dann mit der nächsten ein Bild malt.
Ja.
Und dann ja, mit der übernächsten vielleicht Kinder aufzieht oder keine Ahnung, mit der anderen dann Auto fährt.
Ja.
Also das finde ich ja auch schön, dass da so viel da kann.
Sie haben auch Gehirne in jedem Arm, die unabhängig voneinander
arbeiten.
Bei manchen Menschen gibt es das auch, die unabhängig an die Arme dann so ihr Eigenleben führen. Aber es bringt mich so ein bisschen, zu diesem Thema, so diese Mitte, dieses Zwielichtige, was so den Mittelzustand ist. Wir hatten ja schon Träume angesprochen, das ist ja, kommt auch mal wieder vor. Du hast ja auch gesagt, ne, was ist, wenn ich jetzt die Pilze nehme, Magic Mushrooms, und dann vielleicht in so einen Trance-Zustand gelange. Im Schamanenkulten wird das ja oft gemacht. Macht man Pilze, um in einen neuen Bewusstseinszustand zu kommen. Und Träume sind ja eigentlich auch so Zwischenzustände, könnte man sagen. Also wenn wir wach sind, haben wir Bewusstsein und die Kontrolle. Und wenn wir ohnmächtig sind, haben wir weder das eine noch das andere. Und in den Träumen haben wir zwar Bewusstsein, also wir erleben Träume bewusst, hat auch Freud so gesagt, auch wenn er gesagt hat, ne, die Wünsche kommen von irgendwo, welchen dunklen Quellen, erleben wir die Träume bewusst, aber wir haben keine Kontrolle im Traum. Also sie sind also in einer Art Mittelzustand. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht lese ich jetzt auch zu viel rein, aber ein Thema ist so das Zwielicht der Zwischenzustand, der dich interessiert.
Ja, das ist
nicht nur von den Themen, vielleicht auch sogar von den Maltechniken und von allem.
Ja.
War jetzt keine offene Frage, aber...
Nein.
Und was ist es, was am Zwischenzustand dir, was gibt dir da, was ist es, was dich da reizt?
So
das Unfertige, oder?
Das Unfertige ist natürlich ein Thema. In dem Moment, wo etwas unfertig ist, hat es ja auch seinen Platz, den man dann durchaus sieht. Aber wenn so diese Zwischenwelle, die hat einfach so viele Reize, weil sie für viele nicht zu sehen ist und weil es einfach nochmal wie so ein Tor ist und was kommt hinter dem Tor. Also das finde ich so, das ist das Spannende sozusagen. Wenn die anderen durch die Welt laufen und schauen sich irgendwelche Turnschuhe an und man, gut, die sind unten, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, irgendwelche Sakkos, und man selber sieht es dann einfach, wie sich das Hochhaus in der Füße spiegelt. Das ist dann irgendwie so der Zustand, wie das Licht bricht, den ich sehr reizvoll finde, oder was ist wirklich dahinter, unsere Träume, unsere Sehnsüchte, wohin gehen die?
Also könnte man sagen, es ist eigentlich auch eine ästhetische Einstellung, also ein Blick auf die Welt, ein nicht rein wahrnehmungstechnischer Blick auf die Welt. Ich sehe jetzt etwas, sondern es ist vielleicht so eine Art Ästhetik zweiter Stufe. Ich sehe vielleicht auch die Brechung oder
ja,
die Spiegelung.
Andere Sachen, ja. Das hatten wir ja gesagt von wegen bei Paradise Lost. Die Bilder sind ja in dem Sinne, deswegen ist es ja das Paradies, was verloren ist, weil überall, wenn wir auf der Straße unterwegs sind oder auch irgendwie weite Länder gehen, ist der Müll und Abfall, Kippen und in den Bildern hier ist ja kein Abfall. Also es hat eigentlich gar nichts mit unserer Welt zu tun. Es ist eigentlich auch so ein bisschen so wie eine Blume, die in größter Blüte ist. Wenn sie in größter Blüte ist, ist sie schon nicht mehr da, weil sie dann schon am nächsten Tag verwelkt ist oder schon gelbe Blätter bekommt. Und den einen interessiert die Blume, dann denkt eine Orchidee, wenn sie richtig weiß und richtig in der Blüte ist, und ein anderer findet sie dann erst schön, wenn sie so diese kleinen Flecken bekommen hat, die sie dann vielleicht ausmachen.
Ja. Jetzt hatte ich aber auch den Eindruck, wenn man sich so dieses Paradies und Südsee in der Kunstgeschichte anschaut, dann ist das ja sehr stark als dieser Verheißungsort, wo die Welt ursprünglich ist, auch die ästhetische Erfahrung noch direkt ist, also diese Idee, man ist mit allem verbunden und es gibt noch nicht sozusagen den Bruch mit der Zivilisation oder mit der technischen oder modernen Welt, also diese ganze Idee Gauguin und Nolde und Pechstein, also die alle irgendwo hingehen, um das zu finden und auch diese ursprünglich ästhetische Erfahrung zu haben. Aber bei deinen Bildern könnte man ja auch, also bei dir denken, es ist auch vielleicht so ein bisschen Unheil und Brechung mit drin. Also man sieht kein Müll, aber es ist jetzt auch kein es ist keine paradiesische Verheißung, kann man
sagen. Ja. Also auch schon längst, ja. Also alleine irgendwo hinzufahren und sowas zu sehen, weiß ich nicht, würde es gar nicht mehr geben. Oder ich habe letztens eine Geschichte gehört von einem Mann, der ist mit seiner Geliebten in den 70er Jahren nach Griechenland gefahren. Und Griechenland in den 70er Jahren muss wundervoll gewesen sein. Und er fährt jetzt schon gar nicht mehr aus Wien. Sie fahren beide nicht, er ist nicht mehr zusammen, haben kein Geld. Aber beide fahren nicht mehr nach Griechenland, weil es einfach von der Natur so oder von der Welt so schön war, dass es jetzt die Vorstellung, die Realität gar nicht mehr treffen könnte. Und ich glaube, so ist es manchmal, dass man etwas hat und das ist dann so schön, dass man gar nicht mehr hin will. Oder umgekehrt, man wird es vielleicht in seinen Träumen so schön, dass man gar nicht mehr irgendwie hinfahren muss.
Ja.
Und wenn man sowas hat wie früher, die dann in die Südsee gefahren sind, die hatten da ja was ganz anderes gehabt und was ganz anderes sehen können. Und heute sind diese Bilder ja schon abgenutzt. Und heute ist da auch die Globalisierung, der Müll, der Krieg, das Verbrechen. Also ich glaube, die Welt war früher vielleicht noch ein bisschen aufgeräumter, obwohl das vielleicht auch über die Verbrechen ein Trugschluss ist. Oder sicher ist es irgendwie ein Trugschluss.
Ein ganz anderes Thema, was aber auch damit verbunden ist, was du schon angesprochen hast, war ja diese Sache, der Zwischenzustand ist vielleicht auch ein Zustand, ein schöpferischer Zustand. Also wenn ich den Pilz esse, komme ich vielleicht auch auf Gedanken, auf die ich sonst nicht kommen würde, den Fliegenpilz. Oder Magic Mushrooms in dem Fall, muss man übrigens nur vorsichtshalber immer vorsichtig dosieren, ja, wenn man das als Inspirationsquelle nehmen möchte. Vor allem die da mit dem Gedanken spielen. Und ein großes Rätsel in der, nicht nur in der Philosophie, eigentlich auch in der Psychologie, ist ja Kreativität. Also wie kommt das Neue in die Welt? Und es gibt so eine Art geradlinige Kreativität, das würde ich sagen, ist so Innovation in Unternehmen. Da hat man ein Problem und will eine tolle Lösung finden. Also man hat das Problem, man sitzt zu Hause, denkt jetzt ist es abends, ich möchte was essen, aber ich möchte nicht nochmal rausgehen. Und dann kommt einer auf die Idee, ich mache ein Startup, ich lasse Leute mit Fahrrädern rumfahren, die bringen das Essen. Dann hat man was Neues, das gab es vorher nicht, es ist schon innovativ, kann man sagen. Aber es ist dieses Problemlösen, man hat das Problem und die Innovation ist für das Problem da. Und jetzt genuin kreatives Schöpfen oder künstlerische Kreativität ist eigentlich. Es gibt auch eine Antwort, aber es gibt gar keine Frage dazu. Also es ist nicht eine Frage, die gestellt wurde, sondern es gibt dieses aus dem Nichts wird was Neues geschafft und geschaffen. Und es heißt Inspiration, schon die Etymologie verrät uns, der Spiritus, ne, der Geist kommt in uns. Im griechischen Enthusiasmus von Theos, dem Gott, also der Gott kommt in einen rein. Interessanterweise, der Enthusiasmus hat diese zwei Aspekte, also einmal die Ideen kommen in mich rein, aber vielleicht auch, sie treiben mich an. Also sie führen dazu, dass man überhaupt was produziert. Und da habe ich eine.
Vielleicht sogar, dass man überhaupt auf der Welt ist. Dass das der Motor ist.
Also klar, ja, also im Symposium würde das Sokrates genauso sagen. Er sagt, der Eros, der die Künstlerinnen und Künstler dazu bringt, Werke zu schaffen, ist eigentlich auch der Eros, der dazu führt, dass wir überhaupt etwas kreieren, nämlich Kinder kreieren. Ja? So, Sex haben kann er vor. So. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich fand diese Geschichte so, eine Kunstgeschichte so faszinierend, die genau diesen Moment dieser Inspiration eigentlich in so einer Art magischen Realismus beschreibt, eine Geschichte von einer Frau, die Ideen hat und irgendwie auf diese Idee kommen.
Okay, wie heißt die Geschichte? Ich bin jetzt ein bisschen vorbereitet. Und die Geschichte heißt Während der Lesereise. Lese mal vor. Während der Lesereise fragte mich eine Journalistin, warum ich nicht mehr malen würde und wie ich zum Schreiben gekommen sei. Im Publikum wurde es still. Niemand wollte meine Bilder ausstellen oder kaufen. Schließlich kam Gott herbei und dachte, da ist das Schwein. Da ist das Schwein? Fragte mich ungläubig die Journalistin. Ja, ich bin für ihn eine Art Sparschwein. Gleich links neben der Wirbelsäule hat er einen Schlitz geschnitten, machte Anstalten, meinen Pullover auszuziehen, um meinen Rücken zu zeigen, wurde aber sofort vom Saalordner zurückgehalten. Seitdem steckt Gott in diese Öffnung endlose Geschichten hinein. Ich schreibe sie auf. Vielleicht hat er eines Tages genug davon, oder er nimmt sich jemand anderen. Das wussten wir nicht, rief aufgebracht ein Mann in einem roten Pullover. Wir wollen den Schlitz sehen, kam es aus einer Ecke. Ja, zeig uns deinen Schlitz, brüllte ein anderer. Im Nu krölte der ganze Saal. Zeig uns deinen Schlitz. Dann stürmte die Menge auf die Bühne, stieß den Saalordner beiseite und riss mir den Pullover vom Leib. Triumphierend schaute ich sie an. Jetzt konnte ich sie überzeugen, dass meine Geschichte stimmt. Dann schlug mir ein dünner Mann ins Gesicht. Da ist kein Schlitz! Das kann nicht sein, flüsterte ich fassungslos. Ich habe einen Taschenspiegel dabei, sagte eine Rothaarige. Ich auch, schrie eine Dicke, die im Publikum saß und nun auf die Bühne kletterte. So stand eine Frau vor, die andere hinter mir mit dem Spiegel in der Hand. Wie beim Friseur, wenn einem gezeigt wird, wie schön das Haar von hinten aussieht. Ich sah nur den Gurt meines schwarzen BHs, etliche Leberflecke und keinen Schlitz. Ach, ihr habt uns verarscht! Wir sind darauf reingefallen! Blöde Kuh! Nein, dummes Schwein! Es folgte höhnisches Gelächter. Als ob es von Anfang an nur um meine Speise gegangen wäre, verließ das Volk den Saal. Ungläubig befühlte ich meinen Rücken. Ich hatte ihn doch schon so oft ertastet, da war aber nichts. Nur glatte Haut über einer makellosen Wirbelsäule.
Ja, erstmal würde ich dafür lieber einen Zwischenapplaus für eine performative Lesung. Ist das so, dass man dann, also ich habe, eigentlich trifft es ja Inspiration, weil Inspiration ist ein Rätsel für die anderen, aber dann eigentlich ein Rätsel für einen selbst. Man weiß gar nicht, also man denkt, man hat da vielleicht irgendwas, wo was reinkommt. Aber am Ende ist da vielleicht gar nichts. Ja, und trotzdem kommen die Ideen.
Ja, man hat ja auch vielleicht manchmal gibt es ja, es gibt es vielleicht nicht, aber vielleicht schon, so die Zeit, dass es vielleicht so Zeiten gibt und auf einmal ist es vorbei und dann gibt es nichts mehr. Also tatsächlich wie in dieser Geschichte. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man immer dann auch arbeitet, weil vielleicht ist man danach nicht mehr fit oder hat keine Aufnahme mehr oder körperlich ist ja nicht mehr fit, aber. Ja, und die Inspiration geht dann einfach auch weg oder hat sich dann jemand anderen gesucht.
Hilfst du bei Inspiration manchmal nach? Also wenn wir jetzt schon über die Pilze, wenn ich so eine private Frage stellen darf, also würdest du dann auch sagen, wenn ich jetzt nicht mehr auf Ideen komme, dann probiere ich Magic Mushrooms aus?
Nee, gar nicht. Da hätte ich viel zu großen Respekt vor. Das wäre überhaupt nicht für mich. Und ich glaube eigentlich auch, also ich bin ein großer Freund von, oder das heißt Freund, ich trinke gerne ein Glas Wein, auch zwei. Aber ich bin ein großer Freund von, dass die Ideen nicht aus dem Weinglas sausen, sondern da wieder irgendwie so am Grunde des Ozeans sind. Und da muss man dann eben hingehen und muss sich mit denen irgendwie anschließen. Oder man muss sich dann mit den Sternschnuppen anschließen.
Und gibt es dann hast du dann sozusagen eine Technik? Weil es ist ja mal so schwierig, wie kommt man in diesen Zustand, der an diese Nähe zu den Ideen gibt, also kannst du dich da in einen Zustand geben? Ich frage deshalb, weil es so in der Psychologie manchmal eine Untersuchung gibt zum Flow oder so Trance-Zuständen, also dass wenn Menschen sehr fokussiert sind, können sie nicht so gut schöpfen und wenn sie ganz entspannt sind, auch nicht, weil dann ist man zu passiv ausgeliefert, aber wenn man in so einem Mittelzustand ist, in chinesischer Philosophie wird das Wu-Wei genannt, handeln ohne zu handeln, also man will etwas, aber man will es nicht ganz und man lässt sich zur Hälfte vielleicht führen, die vom Körpergedächtnis, Körperbewusstsein, dann hatte ich diese volle Kontrolle, vielleicht auch bei Musik kennt man das, oder beim Sport, wenn man Ski läuft, so Sprünge macht oder beim Schwimmen,
Also ist das so, gibt es für dich so Techniken, in solche Zustände zu kommen, oder brauchst du das gar nicht, weil sozusagen, wenn der Meeresgrund da ist oder wenn die Sternschnuppen da sind, dann sind sie einfach da?
Nein, ich habe da keine Techniken für. Aber es ist so ein Sammelbecken, und man muss dann eben auch frei für diese Art von Sammelbecken sein. Also beispielsweise so ein Tag, es gibt ja auch bei Literaten dann bestimmte Uhrzeiten, die ich ganz spannend finde, wann wer was macht. Und bei mir ist es so eine gute Zeit, wenn man so 10, 10:30 in den Tag hinein, also da habe ich so das Gefühl, da bin ich irgendwie so mit allem verbunden. Und für andere mag es dann irgendwie eine Zeit am Abend sein, das ist für mich irgendwie überhaupt nicht mehr die Geschichte. Und wenn man dann da eben sitzt oder steht, dann hat man vorher schon so viele, also mir ist es dann so, man hat schon vorher von dieser Welt so viel mitgekriegt und Eindrücke gesammelt, dass es eigentlich so ein bisschen so darum geht, wie mit dem Skalpell dann aufzureißen und sie zu zieren und das Bild, was man da rausbekommt, dann eben für andere zugänglich zu machen. Also man ist ein ständiger, vorher ist man in ständiger Beobachtung. Also ich glaube, man nimmt nicht wie andere Leute richtig am Leben teil, sondern man ist immer irgendwie in dieser beobachtenden Position drin.
Aber dann schon eher in einer Position der Ruhe und nicht der Aufgeregtheit, so wie du es beschrieben hast, dass dann vielleicht der Kollege mit dem Bein nachhilft, um Inspirationen zu bekommen. Ich meine, in der Kurzgeschichte sind ja so, also alle Drogen, die es jemals gab, sind ja ausprobiert worden, um Inspirationen zu bekommen. Toulouse-Lautrec hat den Absinth getrunken, da war vorher Trochon drin, was halluzinogene Wirkung hatte. Dali hat mit Mescalin experimentiert. Ich weiß nicht, ob du da mehr noch weißt, oder ob das so war.
Alkohol war die Hauptdroge.
Alkohol war ein wichtiger Faktor. Udo Lindenberg hat gesagt, das Geheimnis eines guten Liedtextes, breit geschrieben und nüchtern reden gelesen oder umgekehrt. Aber das sind ja eigentlich alles Hilfsmittel, kann man sagen. Ne? Das ist sozusagen, wenn die Inspiration nicht von außen kommt, hilft man nach. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine brutale Methode, also zu sagen, es muss was rein, damit dann wieder was raus kann. Aber du sagst ja, bei dir ist es eher so vielleicht ein Zustand, dann der Fokussiertheit oder der Konzentration, also gar nicht so ein Zustand der Aufgeregtheit oder der...
Nein, das ist ein ich würde es eher als ein...
Wahrheit
und aber auch, ja, es ist einfach so, dass man sich irgendwie so verbindet und da irgendwie ganz online oder eben im Flow drin ist und das, was man vorher gesammelt hat, dass man dann in das Sein reinkommt. Und wenn ich sozusagen nicht arbeite, dann bin ich auf diesem Planeten nicht schwimme, dann werde ich schon unruhig, weil ich eigentlich gar nicht dann weiß, was ich machen soll. Ja.
Ja. Ja. Also das ist dann doch eine Form von Enthusiasmus, auch von Antrieb.
Ja, es gibt aber auch noch andere Sachen. Also ein Freund hat das beispielsweise mal gesagt, von wegen, ich hätte immer so eine Wut in mir. Das finde ich aber auch jemand, der dann immer so angesprochen wird, ich kurz so um und so weiter. Aber es gibt auch so, dann musst du das mal so für mich selber feststellen, es gibt auch so eine Grundwut, die ich da irgendwie aufbauen kann. Aber Wut ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine Trauer. Aber ich bin oft wütend auf die Welt.
Und auf die Welt als Ganzes? Oder?
Ja, auf die Welt und wie wir uns irgendwie in dieser Welt benehmen und ja, die Behandlung und so weiter.
Ja.
Gerechtigkeit, ganz großes Thema.
Ja. Und fließt das auch in die Bilder ein, dieses Gerechtigkeitsthema, oder das ist dann eher so eine Art Motor, der dazu führt, dass andere Sachen entstehen?
Ich glaube, das ist ein Motor für andere Sachen wiederum, dass man so das alltägliche Flitzen bewältigen kann.
Ja. Ich frage noch was Heiteres zum Schluss, und zwar zur Vergänglichkeit, zum Vanitas-Motiv. Aber auch das scheint mir, also wieder vielleicht jetzt eine Überinterpretation, aber das scheint ja auch ein Thema bei dir zu sein, dass das immer irgendwo anklingt, die Vergänglichkeit, du hast es schon am Anfang erwähnt, also ich sehe das vielleicht auch sogar in der, also gerade bei den Arbeiten, die vor diesem hier entstanden sind, also die Milchigkeit und auch dieses, dass schon eigentlich die Materialien selber eine Vergänglichkeit transportieren in der Materialität, aber auch als Motiv eigentlich in vielen Themen, ist das, also in vielen Werken. Ist das auch ein Thema oder was fasziniert dich daran?
Ja, vielleicht geht es sogar noch auf viel früher zurück, als ich geboren wurde und dann ein bisschen größer wurde, habe ich immer gedacht, dass ich, ich habe immer gedacht, dass alle Leute die Gestalt behalten. Und ich dachte mir, ich habe mir für dieses Leben ausgesucht, so 5 oder 6 Jahre alt zu sein. Und die anderen haben sich ausgesucht, so 20 oder 30 zu sein. Oder eben so eine Oma dann mit 60. Und dann habe ich immer gedacht, so als kleines Kind, wow, ja, warum hat die sich 60 ausgesucht? Oder dann halt früher war so eine 60-Jährige durchaus mal irgendwie was anderes gewesen. Ja. Also von daher, dieses Vergänglichkeitsthema war damals schon so ein Thema, weil ich es aus einer bestimmten Perspektive mir angucken konnte. Und irgendwann ist man dann selber in dem Club gelandet, wo dann die Kinder kommen. Oh, ja. Hat die sich das jetzt ausgesucht? Das ist aber tapfer, ja.
Immer wenn ich morgens in den Spiegel schaue, denke ich mir, ich habe mir das nicht so ausgesucht. Ja. Aber es ist einfach, es hat jemand anders gemacht. Nach dem Motto,
ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich. Ja. Ja, man gibt es ja auch diese Geschichten, die dann ist gar keine Geschichte von, wer ist denn nochmal? Von der Schauspielerin, das habe ich einen kleinen Blackout, von Marlene Dietrich. Die, das hat mich auch als Kind beschäftigt, die ja dann irgendwie in Paris gesessen hat mit den dunklen Curtains, Vorhängen, und ist gar nicht mehr rausgegangen, weil sie der Welt dann ihre Schönheit behalten wollte. Und jetzt kommt man selber so schnell hin, dass man es gar nicht mehr so sonnig möchte. Etwas schattiger, bitte. Ja, so wird es dann. Also ich habe großes Verständnis für jemanden wie Sie oder für einen Schauspieler überhaupt, der vor so einer Kamera dann eben auch alt werden muss. Und wird von allen auf die letzte Pore noch angeguckt. Und es gibt ja auch in Hollywood, gibt es ja für Schauspieler gar nicht mal für Alte, also sondern für alle, vom Cruise halt ein. Der sitzt im Wald und der ist den ganzen Tag nur damit beschäftigt, alle Filme von Tom Cruise, die Falten wegzumachen, ja, und den schön zu machen. Ja. Der sieht die Wahrheit, wenn wir mit dem irgendwie an der Kasse stehen und wir würden ihn gar nicht erkennen oder so. Ja.
Ich sage, bei Tom Cruise ist es wirklich, das hat jetzt gar nichts mit dem Kunstwerk zu tun, aber nur, damit ich mal prahlen kann, dass ich mal neben ihm gesessen habe, der sieht wirklich so jung aus. Ja. Also ich glaube, da gibt es noch einen zweiten, der nicht wirklich Falten auf den Fotos retuschiert, der sonst auch noch.
Arzt.
Ja, der auch retuschiert. Also auch, ist auch eine Form von Kunst, kann man vielleicht sagen. Von Kunsthandwerk. Ja, ich finde dieses Vergänglichkeitsthema auch interessant, weil man sich ja irgendwie, man lebt in so einer Vorstellung, dass das Leben ewig so weitergeht und erst wenn der Körper älter wird, kündigt er einem das so an, dass man nicht biomechanisch perfekt ist und dass man diesen, dass man diesen Körper noch hat und so mit sich rumtragen muss. Ne?
Das ist dieses komische. Das fängt so ganz langsam an.
Genau, langsam, ja. Langsam. Das erste weiße
Haar. Wenn man irgendwie so, ja, also da hatte ich Glück gehabt, also bis jetzt noch, Holz ist hier, ja, da habe ich Glück. Das liegt aber an so Rotpigmenten im Haar und deswegen habe ich keine weißen Haare. Aber wird irgendwann kommen. Aber es fängt dann irgendwie so leise an, dass man, also früher hat man dann die Alten beobachtet, die haben sich hingesessen, oh ja. Und dann irgendwie ist man selber dann irgendwie 40 jetzt in der Küche und die Kinder sagen, Mama, warum bist du immer so laut, wenn du dich hinsetzt? Ja? Und das sind so leise Zeichen, ja. Oder aber wenn man dann irgendwie so im Restaurant sitzt und dann, oh so. Nicht so ein bisschen vom Stuhl hochdrücken muss, es fängt so langsam irgendwie an und dann ist man dann wirklich so auf dem Weg zur Hex.
Ich glaube auch eine, vielleicht kann man das auch schließlich sagen, eine Gemeinsamkeit, die Kunst und Philosophie haben, dass sie uns eigentlich mit der Endlichkeit konfrontieren, weil wir in so einer ewigen Selbsttäuschung leben und das auch nicht so jeden Tag uns damit konfrontiert wurden, dass wir eigentlich endliche Wesen sind. Und da gibt es so ein paar Menschen, die uns das irgendwie vermiesen, diese Selbsttäuschung uns dann mal wieder rausreißen. Und ich glaube, eine Form rausgerüstet werden, ist, sich mit Texten damit zu beschäftigen. Sehr viel von Nietzsche, der sagt, macht das ein melancholisches Glück, dass die Menschen sich alle nicht in der Bruderschaft des Todes befinden, dass die alle immer weiter wollen, wie auf so einem Auswandererschiff. Sie haben immer was vor als Ziel. Und er sagt, sie sehen aber eigentlich nicht, dass am Horizont eigentlich nur Stille ist. Also es gibt keinen finales Ziel, sondern irgendwann ist halt die Stille da der Horizont.
Das ist das finale Ziel.
Ja, oder genau, so kann man es auch sagen. Und in der Kunst ist es ja so ähnlich, dass man auch diese Momente hat, wenn man die Bilder sieht zum Beispiel. Deshalb finde ich das Vanitas-Motiv, das trifft, also das beschäftigt mich immer sehr stark, weil man dann wieder so auf einer, sagen wir mal, einen anderen ästhetischen Zugang plötzlich konfrontiert wird mit diesem Faktum, was man vielleicht abstrakt leicht verdrängen kann, aber wenn man es dann plötzlich so sieht,
ja, erfasst es einen. Man sieht es aber auch manchmal an ganz anderen Sachen von der Wahrnehmung her, beispielsweise, wenn man gegenüber von einem Haus wohnt, wo Leute rein und rausgehen. Ganz normal. Und auf einmal machen wir mal daraus irgendwie eine schicke Villa. Und auf einmal sind die Leute für 2-3 Wochen verreist und dann steht das Haus trotzdem noch da. Das Haus hat aber so eine Ausstrahlung. Und wenn, und das ist aber was ganz anderes, wenn die Leute dann ausgezogen sind. Und das Haus steht für sich alleine da.
Ja.
Und das wirkt ganz anders, als wenn die Leute nur in den Ferien sind. Oder wenn die Leute drin sind und alles mit der gleichen Fassade nach außen hin.
Ja. So, wie kommen wir da jetzt wieder aus diesem Thema, um das noch aufzulockern?
Machen wir Licht an.
Ja, ich würde sagen, wir versuchen die Inspiration jetzt mit Wein wiederzuhalten und die Lebensfreude zurückzugewinnen mit Wein und ein paar Brezeln.
Wolltest du nicht noch was singen?
Nein. Ich wollte steppen, kleinen Stepptanz, mache ich später. Also ja, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, auf all diese Fragen, gehobenen Fragen zu antworten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wenn Sie noch mehr sehen wollen, wie gesagt, schauen Sie mal hier an. Und sogar umsonst. Und die Bilder an den Wänden sind aber nicht umsonst.